Wir sind in einem Zeit im Jahr, das sehr dunkel ist. Wir kriegen ja nicht mehr als 8 Stunden Sonnenlicht am Tag. Und das geht weiter bis Freitag und dann geht es wieder aufwärts. Und wir freuen uns schon darauf. Obwohl, diese Zeit ist auch gemütlich zu Hause. Man kann die Rolle untermachen, die Heizung ein bisschen aufdrehen, so heiße Kahve oder Tee machen und was Abend machen. Es hat auch seine Vorteile. Und ich merke, wie sehr ich dann Frühling genieße, wenn wir ein ganz gut stark kaltes Winter haben. Dunkelheit ist uns momentan etwas, das wir täglich erfahren. Und hat auch die Menschheit seit Adam und Eva erfahren. Weil die Tatsache ist, es ist nicht nur im Dezember, dass wir Dunkelheit erfahren, sondern selbst am 21.06., der längste Tag im Jahr, wenn wir umso mehr Sonnenlicht haben, haben wir auch Dunkelheit. Und zwar tief in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Tragen wir manchmal die rum, mit uns herum, den ganzen Tag. Weil wir in einer Welt leben, die verfallen ist, wo es Sünde gibt, wo wir selber vielleicht gesündigt haben oder wenn wir von anderen verletzt sind, wo wir selbst die Frage stellen, wozu ist das Ganze? Was ist der Sinn des Lebens? Man lebt. Man wird aufwachsen, wird stark und dann wieder schwach und dann stirbt. Was ist der Sinn für das Ganze? Und vielleicht heute Morgen hast du auch solche Dunkelheit in deinem Herzen. Und vielleicht ist Dunkelheit die Ängste. Was kommt auf dich zu? Was kommt auf dich gesundheitlich zu? Wirst du morgen ins Krankenhaus gehen müssen? Oder eine Operation erfahren müssen? Oder was kommt in der Gesellschaft vor? Was in der Politik, wenn man die Nachricht immer vor Augen hat, was dort in Straßburg passiert es bei mir auch? Solche Ängste wirklich stecken tief in unserem Herzen. Und das ist eine Art Dunkelheit. Und deswegen ist die Stelle heute, ich glaube, für uns angebracht, für mich auch in Jesaja. In den 9. Kapitel. Jesaja in den 9. Kapitel. Es ist 3. Advent. Und wir betrachten, bringen vor Augen, das Kommen des Messias. Und wir wollen heute wieder vor Augen bringen, die Verheißungen von der Ankunft des Messias. Und hier, wie in der ganzen Gesellschaft, in der ganzen Geschichte von der Menschheit, hat Israel auch viel Dunkelheit zu erleben und erlebt. Die Dunkelheit war vielleicht umso schlimmer, weil wenn du in Jesaja kommst und das Buch aufschlägst, weißt du, dass dieses Volk wirklich von Gott verlaufen sind. Sie haben in Misstrauen gelebt, haben Gott wirklich abgelehnt. Sie haben zwar die Opfer gemacht, aber ihrem Herzen waren weit weg von Gott. Sie haben manche äußerliche Sachen gemacht, aber sie hatten keine Liebe für ihn. Gott wollte die Liebe haben. Er wollte ihre Herzen haben. Es war eine düstere Situation in dem Land. Ungerechtigkeit herrschte in Jerusalem, in der Hauptstadt sogar. Wenn Menschen nur an sich denken, dann ist es egal, wie es den anderen geht. Ich kriege, was ich will. Wenn ich die armen Menschen helfen muss, dann habe ich weniger für mich. So war Ungerechtigkeit ganz normal in Tagesordnung. Sie hatten Gott aber abgelehnt, das war das Problem. Und selbst der König in dieser Not hat Gott abgelehnt. Die Folgen von ihrer Ungehorsamkeit als Volk und ihrer Hurerei, ihrer geistlichen Hurerei, war, dass Gott dann Heiden in ihrem Land ausbeuten lässt. Und so haben die Syrer und dann später die Babylonier in dem Südkönigreich das Volk und das Land voll niedergemetzelt und ganze Menge dann mitgenommen nach Babylon. Wenn du zum Beispiel dem Lachish Relief, heißt es glaube ich auf Deutsch, in London, in dem Museum, auf dem Internet kannst du die anschauen. Es gibt da eine ganze Sammlung von Kunstwerke, was die Babylonier gemacht haben, zu berichten, was sie im Lachish, eine Stadt südlich bei Israel, was sie dort gemacht hatten. Und wie sie so grausam mit dem Volk Gottes umgegangen sind. Es ist wirklich haarsträubend, das anzuschauen. Selbst die alten Bilder, die fast wie Comics ausschauen, weil sie nicht so klar sind. Selbst die Bilder kannst du dich wirklich vorstellen, dir vorstellen, was sie für Leid erlebt haben und was für Qual und Folterungen sie gebracht haben auf dem Volk Gottes. Und das war alles, weil sie Gott abgelehnt hatten. Es gab in Kapitel 8, kurz vor unserer Stelle, es gab auch viele Verschwörungen, die die Leute wirklich gefasst hatten und gefangen hatten. In Kapitel 8, Vers und in den 12. Vers, er sagte, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Sie haben wirklich, haben in Angst gelebt. Was kommt auf uns zu? Sie haben gesehen, das Südkönigreich hat gesehen, was im Nordkönigreich von den Syrern geschehen ist. Und wie diesem Land so niedergemetzelt war. Sie dachten, was kommt auf uns zu? Und sie haben sich an die Verschwörung sich konzentriert. Und Gott sagt, nennt das nicht Verschwörung. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor schrecken. Schreckt euch nicht für die Verschwörung. Das, aber das vielleicht kommt auf uns zu. Sagt nein, schüchtert euch nicht. Den Herr der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht. Er sei eure Schrecken. Die hätten sich an Gott gedacht, denken sollen. Nicht an ihre menschlichen Umstände und wie sie das selber im Griff bringen können. Sondern zum Herrn kommen. Es war sehr, sehr düstere Zeiten. In so einer düstere Situation, so eine Dunkelheit, die auf die Menschen zukommt. Und wie gesagt, vielleicht wärst du das heute in deiner Situation. Ob es bekannt ist oder nicht bekannt ist. Vielleicht in deinem eigenen Herzen. Diese Dunkelheit, diese düstere Situation raubt dir deine Freude. Es raubt dir deine Sicherheit, deinen Frieden. Du lebst in so einer Unzufriedenheit. Wir schauen rum, wie wir dann diese Loch in uns erfüllen können. Wir versuchen es mit anderen Sachen zu erfüllen. Eine Weihnachtszeit, vielleicht mehr Weihnachtsmärkte, mehr Freude haben, mehr Spaß haben. Nicht gegen Weihnachtsmarkt zu besuchen, okay? Aber wenn wir versuchen, unsere Zufriedenheit darin zu finden, wird es vergeblich. Es kommt noch einen und dann den nächsten und dann ist Weihnachten vorbei und dann freust du dich auf den nächsten Feier oder die nächste, ob es Fasching ist oder nachher, was auch immer, das kommt, dass man sucht, mehr Freude zu finden und ist immer vergeblich. Die Sicherheit ist weg, die Freude ist weg, weil unsere Beziehung zum Herrn zerstört ist. Wir spüren seine Nähe nicht. Wir vergessen, dass er da ist. Und dann schauen wir nur auf unsere eigenen Probleme. Sie haben die Erfahrung Gottes Segen auch vermisst. Du kannst Jesus kennen und wissen, dass du in den Himmel kommst, dass deine Sünde vergeben sind, dir vergeben sind, aber den Segen im Alltag nicht spüren und erfahren. Und so hat diesem König, der Ahas, ja, Volk Gottes, viele Verheißungen wurde Israel gegeben, aber er selber verpasst viel Segen, weil er nicht im Vertrauen auf den Herrn lebt. Und sein Leben ist eher eine Tragödie, ist eher traurig. So eine düstere Situation. Aber in dieser Dunkelheit, die wirklich das Volk Israel selber verdient hatte, die sie selber auf sich gebracht hatte, sehen wir immer noch die Gnade Gottes. Weil das ganze Buch geht nicht darum, ihr seid schlecht und ja, es ist euch vorbei und vergiss es, sondern die ganze Botschaft von Jesaja, von diesem Prophezeiung ist, vertraut auf den Herrn Israel allein, denn er allein ist deine Rettung. Vertraut auf den Herrn Israel allein, er allein ist deine Rettung. Und Israel hat immer gesucht, wo werde ich meine Sicherheit finden, da und da und da. Gott sagt, vertraut auf mich, ich bin da. Und deswegen, in Kapitel 9, mitten in diesem Dunkelheit, bricht das Licht aus. Ich möchte das vorlesen, Kapitel 8, Vers 23 bis Vers 6, in Kapitel 9. Jesaja Kapitel 8, Vers 23. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist, wie die frühere Zeit im Land Zebulun und im Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die späteren den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu Ehren. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohne, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihren Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Da werden wir kurz aufhören. Hier sagt Gott, mitten in der Dunkelheit bricht das Licht aus, kommt ein großes Licht. In so einer Dunkelheit, in so einer Finsternis kann nur ein göttliches Licht uns Freude bringen. Kann nur das Licht von Gott Freude bringen. Er sagt, das Licht kommt in Zebulun und in dem Land Naphtali. Und diese Ortschaft ist oben in Nordisrael, Naphtali und Zebulun. Und da gab es von den Syrern vier Angriffe. Und dann im Neuen Testament, bis dahin, wurde das Volk einfach umgesiedelt in anderen Ortschaften und sind dann Heiden reingebracht. Und es war der Land später genannt Bezirk der Heiden. Und da war es dunkel, Finsternis. Aber die einzige Hoffnung in solcher Finsternis ist Gottes Licht. Ist nur Gottes Licht. Und das hat Gott hier versprochen, diesem Volk. Mitten im Gericht sagt Gott, ich verspreche euch ein großes Licht, das kommen wird. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Die Freude, die Gott hier verspricht, ist über die Maßen. Er spricht von dem Ernte, wie man sich freut in der Ernte. Das können wir kaum vorstellen. Wir beklagen uns, wenn es unser Lieblingsmüsli nicht in dem Aldi zu finden ist. Aber in einer Zeit, wann die wirklich existenzielle Angst hatte, war es so eine Freude, wenn die Ernte da war. Jetzt wissen wir, dass für das nächste Jahr, das ganze Winter, was zu essen haben werden, dass wir verkaufen können, dass wir dann Gewinn haben können, damit wir dann weiter leben dürfen. So eine Freude, dass es nicht Hochwasser gab, dass es nicht eine Dürre gab, dass nicht irgendwelche Probleme, Seuche über den Ernte gekommen ist. So eine Freude, die Ernte ist da. oder wie die Soldaten jauchzen konnten beim Verteilen der Beute, wenn sie so viele Monate weg waren. Das ist auch kaum für uns vorzustellen. Aber dass sie diese Beute bekommen, also meine Freude war da und das war über die Maßen. Mitten in der Dunkelheit, mitten in der Finsternis, hoffnungslos, Sicherheit ist weg, was kommt auf uns zu? Es wird Freude geben, über die Maßen. Und diese Freude ist nicht nur, wie wir Freude haben auf Bescherung in 7 Tage oder 8 Tage oder ein neues Gerät kaufen, ein neues Auto, neue Kleidung, einen tollen Urlaub, große Feier, die man vorbereiten kann oder haben kann. So eine Freude ist zwar schön, aber hier ist eine Freude viel größer. Weil er spricht von der Tatsache, dass die Unterdrückung zerbrochen ist. Hier sind Heiden, die sie erwarten, die kommen werden und alles rauben werden. Ihre Häuser, ihr Eigentum, alles wegnehmen, selbst vielleicht die Menschen als Sklaven nehmen. Und er sagte, diese Unterdrückung wird zerbrochen. Es kommt zu einem Ende. Die Feinde werden entwaffnet. Er sagte das hier. Der Stiefel, Vers 4, denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft. Kannst du die Stiefel hören? Als sie in die Stadt reinkommen? Ich denke an eine moderne Zeit, wenn der Feind in die Stadt gekommen ist. Leute, die Einwohner haben das gehört. Dröhnen der Stiefel. Alles, der Mantel, gewälzt in Blut, wird ein Fraß des Feuers. Die Waffen werden verschwinden. Jesaja, hier in den gleichen Prophezeiungen, in Kapitel 2, Vers 3, sagte, er wird richten, hier kommt die Verheißung, wird richten zwischen den Nationen, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben. Sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Das kommt. Krieg wird nicht mehr gelernt. Nun, das klingt zwar schön und die Länder haben seit dem 20. Jahrhundert, die Nationen haben versucht, Frieden zu finden. Das war eine schöne Idee. Wie schaffen wir das? Wie können wir zusammenkommen, dass es Frieden kommt, dass wir weniger Waffen haben? Und diese Ideen kommen und gehen, aber es ist alles vergeblich. Es kommt immer wieder Krieg, dort oder dort. Aber Gott hat hier was versprochen. Ist es nur eine schöne Idee? Da kann ich sagen, naja, es wird schon schön, dass wir an Frieden denken und dann gehen wir nach Hause, mein schönes Gefühl. Aber wie schafft Gott das? Und das ist, wo die Verheißung kommt. Wie schafft Gott Licht in Dunkelheit? Wie gibt er Freude, wie bei der Ernte, mitten wenn man in der Passion lebt? Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird keine Ende haben auf den Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Liebe Leute, wir leben in Dunkelheit. Wir kämpfen damit jeden Tag, aber wir müssen nicht von diesem Dunkelheit uns herrschen lassen. Diese Menschen haben sich auf die Probleme erfasst. Sie haben nur an ihre Not gedacht. Und Gott sagt, nein, die Hoffnung ist nicht da zu schauen, um mit menschlichen Mitteln alles zu erledigen. Wie Gott das schafft, wie Gott das erledigt, durch ein Kind. Hier, du hast Israel mit ihren Heerscharen und Könige und Palasten und Gott sagt zu nichts. Heutzutage mit den Kongressen und die Sammlungen von Menschen, da Politikern, wir werden das schaffen, zu nichts. Große Kriegswaffen, Kriegsschiffen, Kampfflugzeuge. Gott sagt, ich gebe ein Kind. Er ist die Lösung. Und das ist meine Lösung und deine Lösung. Hier ist das Volk Israel selbst unter dem alten Bund und Gott gibt die Verheißung, ich werde ein Kind geben. Ein Sohn ist uns geboren. In diesem Kind ist deine einzige Hoffnung. Diesem Kind ist von uns. Er wird ein Mensch werden. Man denkt, okay, Gott kommt und greift einfach ein, wie ein Vater ja mit dem Kinder so, wenn es einen Streit gibt, er greift ein von außen. Aber dieses Mal wird Gott ein von den Menschen werden. Ein Kind ist geboren. Aber es ist auch ein göttlicher Eingriff schon, weil er sagte, ein Sohn ist uns gegeben. Diesem Sohn, das Kind ist nicht nur ein, okay, irgendwo ein Kind wird geboren, sondern der Sohn ist gegeben. Gott schenkt diesem Kind, dieses Kind aus der Lösung. Johannes 1, Vers 4 sagt, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Leben Jesu. Er kam, um das Licht in diese dunklen Welt zu bringen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Die Finsternis hat keine Chance gegen das Licht. Dieses Kind wird herrschen. Er sagte, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Es ist interessant, dass hier an der Stelle wird nie gesagt, dass er König sein wird. Es ist hingewiesen, aber nicht gesagt. Hier kommt Ahas, ich bin König, ich bin eine große Mächte hier. Und hier kommt Gott und sagt, ein Kind ist uns geboren. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. So bescheiden sagt er das, aber die Herrschaft, die ganze Macht ist auf seinen Schultern. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde, auf diesem Kind. Er ist der Herrscher. Wenn wir aber an Herrscher denken, denken wir an ganz starke Mächte. Gefühllos, kalkuliert, wie ein, ja, so ein Kommandanten von einem Heerlager, der einfach kommt und alles bestimmt und keine Gefühle, ist dabei zu vertrauen, aber weil er guter Krieger ist. Aber diesen Herrscher ist anders. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbare Ratgeber. Diesem, der der Löser ist, der stärker ist als die Syrer und ihren gewaltigen, grausamen Mächte ist, ist der wunderbare Ratgeber. Er kommt, Rat zu geben. Wenn man sich mit den Verschwörungen sich erfasst und sagt, was kommt auf mich zu? Was kommt in der Zukunft? Man ist wirklich lahmgelegt. Man kann nichts machen. Sowohl in der Familie als auch ja, für Gott, weil man denkt, was kommt auf mich zu? Aber Gott sagt, schreckt euch nicht für die Zukunft. befasse dich, denk an mich, heilig mich in deinem Herzen, fürchte mich. Und wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, aber was mache ich mit den Problemen? Die kommen immer noch auf mich zu. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Er gibt dir den Rat, den du brauchst. Die Welt, in der wir leben, sie haben sowieso sind sowieso ratlos. Was können sie dagegen machen? Das Vertrauen. Wirklich Vertrauen auf den Herrn. Die Welt nennt das Dummheit. Aber das ist Gottes Weisheit. Weil er allein der Herrscher ist. Er ist unser wunderbarer Ratgeber. Und er lässt uns nie im Stich. Er ist der starke Gott. Er ist nicht nur Mensch, sondern er ist auch Gott. Er ist der Gott-Mensch. Das Geheimnis des Mensch, der Menschwerdung Jesu. Dass Gott ein von uns werden konnte, das ist, was Gott in seiner unfassbaren Liebe tun wollte, um uns zu lösen von der Dunkelheit. Diesem Ratgeber, dieser starke Gott, ist nicht voreingenommen. Er ist nicht, dass er denkt an eine Seite, sondern er hat alles im Blick und er ist wunderbar, ist ausgezeichnet aus der starke Gott. Es gibt keinen Vergleich zu ihm. Wir können wirklich uns auf ihm 100% verlassen und er lässt uns nie im Stich, er enttäuscht uns nie. Und er bringt Frieden. Er ist Fürst des Friedens. Er bringt Frieden in der Not. Nun, wir leben in einem Land, wo wir Frieden haben, politisch gesehen. Wir können dankbar sein. Aber die größte Not ist in unserem Herzen. Und was Jesus bringt, ist nicht nur Frieden politisch, das wird er machen. Das macht er, bringt Frieden auf diese Erde. Aber er möchte heute, dass wir Frieden in unserem Herzen haben. Dass wir wirklich gefasst sind und wirklich uns auf ihn verlassen. Er ist der Fürst des Friedens. Mein Ziel heute ist nicht, deine Probleme, deine Dunkelheit irgendwie klein zu reden. Mach nichts, es ist sehr klein. Das, für dich ist es gewaltig, es ist groß. Und ich weiß nicht, was du mit dem, was du heute kämpfen musst. Was du die Gebetszeit gesagt, wo du das Gepäck mitgebracht hast. Aber du weißt es und Gott weiß es. Und Gott möchte, dass du dann Frieden haben kannst. Vielleicht dröhnt den Sturm weiter. Vielleicht wird deine Umstände trotzdem weiter schlimm. Verheerend, schlecht. Es kann sein. Aber wie Jesus in dem Sturm, er sagte dir, wo ist dein Glauben? Kleingläubigen. Interessant, dass Jesus in dem Sturm auf dem See, er hat nicht erst das Problem erledigt, gelöst und dann gesagt, wo war euer Glauben? Der Sturm lief weiter. Weil für Jesus war das Problem nicht der Sturm, sondern das Problem war die Herzen, der Frieden war weg. Und er wollte wirklich den Finger auf das Problem und sagen, okay, wo ist dein Glauben? Erst glaube auf mich, ich werde das erledigen. Aber wenn ich das erledige, bevor du glaubst, dann was hast du gewonnen? Das ist auch gut, jetzt kann ich glauben. Ist das wirklich Glauben? Nein. Jesus will, dass wir es loslassen können und sagen, okay, Herr, ich weiß nicht, wie der Sturm auskommen wird, aber du bist mit mir ins Boot. Du bist der wunderbare Ratgeber. Ich vertraue auf dich, dass du das erledigen wirst. Zum Schluss sagt er, der Erlöser sitzt, spricht von dem Thron. Er sagt, der Groß ist die Herrschaft und der Friede wird keine Ende haben auf dem Thron Davids. Gott bringt Israel ans Ziel. Er wird auf dem Thron Davids sitzen. Was kommt noch? Jesus ist noch nicht auf dem Thron Davids gesessen, ist nur auf einem Esel in dem Stadt gekommen. Aber es kommt noch. Und er wird ewig herrschen. Und wenn du Zweifel hast, wird das wirklich sein? Gott gibt seine Unterschrift dazu. Quasi, er sagt zum Schluss, der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Weißt du? Der Herr ist eifrig, seine Verheißung zu erfüllen. Der Eifer des Herrn. Es ist nicht, dass Gott was sagt. Es passt schon, es wird schon. Der Eifer des Herrn wird das tun. Unterstrichen. Versprochen. Ich mache das. So stehen wir vor einer Entscheidung. Wir haben nicht ein politisches Königreich, wo Jesus herrscht, wo Gott über Israel herrschen sollte, wie Israel. Aber wir haben Jesus, der am Rechten des Vaters sitzt heute. Und er sagte im gleichen Ton, dieses Kind, das aufgewachsen ist und das am Kreuz sein Leben geopfert hat, und die Strafe der Sünde auf sich genommen hat. Er sitzt auferstanden und nach dem Himmelfahrt sitzt er zum Rechten des Vaters im Himmel und er ist über alles. Alles ist unter seine Füße. Und er sagte dir heute, oder frag dich heute, vertraust du auf mich? Glaubst du an mich? Lebst du heute in Dunkelheit? Siehst du momentan keine Hoffnung für deine Situation, für deine Sünde, mit dem du täglich kämpfst, deine Gewohnheiten? Vielleicht hast du eine heimliche Sünde und du weißt nicht, wie du das überwinden kannst. Es ist Dunkelheit. Keine Hoffnung siehst du. Siehst du keine Hoffnung in der Arbeit? Bist du kraftlos? Bist du krank? Hast du Probleme in der Familie? Bist du depressiv? Siehst du keinen Sinn für das Leben? Vielleicht hast du Angststörungen. Bist du ängstlich, wenn du die Nachrichten liest? Wenn du überlegst, was auf dich zukommt? Was auf Europa zukommt? Was in die Zukunft kommt? Das ist wirklich paralysierend, wenn wir so leben. Verlähmend. Gelähmend. Johannes 8 sagte dir, was Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das sagt der Menschen, die auch viel für Jesus leiden musste. Aber sagte, sie leben nicht in Dunkelheit. Sie werden im Licht wandeln. Wir sind Kinder des Lichts. Wir müssen keine Angst vor andere Sachen haben. Wir leben im Licht. Wir können wirklich sehen, was auf uns zukommt. Wir haben eine wunderbare Hoffnung. Matthäus 6 sagt er, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Das heißt, wenn wir ständig mit den Augen auf den Finsternis schauen, auf die Probleme schauen, boah, was mache ich? Wir lassen die Finsternis in unserem Herzen reinkommen. Und wir leben wirklich kraftlos. Wir verlieren alle Kraft da. Obwohl wir selber das sowieso nicht erledigen können. aber wir schauen nur auf die Dunkelheit. Nein. Lass dein Licht, deine Augen Licht sein. Schau in dem Licht. Schau auf dem Kind, das aufgewachsen ist, der dann für deine Sünde am Kreuz gegangen ist, der wirklich versprochen hat, dass er mit dir ist bis zum Ende der Zeiten. Zu dem alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben wurde. Schau zu ihm. Schau weg von dem Dunkelheit. Was bringt es dir? Was bringt es mir? Schau zu dem wunderbaren Ratgeber. Lass ihm dich leiden. Lass ihm deine Hoffnung sein. Lass sein Licht in dir strahlen. Dass du weg von dem Nachrichtenlesen kommst und schau in deine Bibel. Weg von deinem eigenen Gedanken kommst. Schau seine Gedanken, was er zu sagen hat. Lass ihm dich erleuchten. Und dein Herz Frieden geben, Freude geben. Das Vertrauen auf dem Herrn, da, Geschwister, liegt es für uns allen, dass wir lernen, im Vertrauen zu wachsen. Wirklich uns auf ihn zu verlassen. Es geht nicht um Passivität. Oh, pass schon, ich lebe einfach viel. Das ist nicht das. Es ist eine aktive, ihm nachgehen und suchen. Und lernen, auf ihm zu vertrauen. Es ist ein täglichen Kampf, manchmal eine Minute zu dem nächsten, dass wir sagen, ich werde es ablegen, diese Sorgen, oder ich schaue zum Herrn. Ich schaue weg von den Problemen, die eventuell auf mich zukommen. Ich schaue zum Herrn. Ich schaue auf dem Licht, wie der Sonnenaufgang kommt. Und ich schaue weg von dem Nebel, der meinem Gedanken ganz, ganz vernebelt hatte, dass ich nicht sehen kann. Und ich schaue zu dem Sonnenaufgang, wo der Sohn alles mir versprochen hat, was ich brauche. Das ist wirklich das Vertrauen. Gestern Abend hat der Herr mir ein Beispiel gegeben, weil ein von meinen Kindern wollte, dass ich ein Buch mit ihm lese, ein Kinderbuch. Es war über Flugzeuge am Flughafen. Und wir saßen da, die Flughafen angeschaut, verschiedene Menschen. Und dann hast du dein Flugzeug gesehen und hast so ein Diorama gesehen können, von dem, da wo das Gepäck geht und dann wo die Leute sitzen und wie ist dann die ganze Kraftwerke, das ist alles, alles in der Luft hält. Ne? Und ja, was angeschaut, ich habe kurz ein bisschen Angst gehabt. Ja, Mann, wenn ich so fliege, also hast diese die Düsen, die Motoren, alles, die funktionieren, und wenn das nicht funktioniert, ja, wir sind so, du bist ja 15.000 Meter in der Luft irgendwo, sitzen auf einem Stuhl irgendwo im Himmel. Ja. Also, hat ein paar Sekunden Angst gehabt. Wie tue ich das mich an? Wie viel kostet ein Kreuzfahrt über den Ozean? Ne? Und dachte ich, okay, nein, wie schaffe ich das im Flugzeug? Okay, man sitzt im Flugzeug und du schnallst dich an, du machst einfach, was sie sagen, und dann geht's los. Und bist du irgendwann bei jemandem gesessen, der wirklich Angst hatten für den Flug, für Fliegen? Und wir sitzen da und es ist so bei einer Landebahn, dass es aufgeht. Wir halten fest. Alles klar? Okay. Vielleicht war das du, ne? Aber was bringt es denn? Du kannst sagen, du musst mit dem Piloten reden, dass er das richtig macht. Hat er gesehen, dass es draußen regnet? Es ist ein bisschen kalt, es ist fast 0 Grad. Vielleicht wird es frieren auf dem Flügen. Die einzige Lösung ist einfach, dich auf den Pilot, auf den ganzen Flugzeug dich zu verlassen. Sagen, es wird schon. Sie machen das täglich. Es gibt jede 2-3 Sekunden in der ganzen Welt geht's los mit deinem Flugzeug, und ich bin ein von denen. Und wie oft wird es abstürzen? Ganz wenig. Aber man macht, der hat diese Gedanken, okay? Oder? Okay? Weil du versuchst dich dann auf den Piloten und das ganze System vom Flugzeug alles zu verlassen. Und das ist richtig so allgemein. Okay? Okay, das ist ein menschliches Beispiel. Aber wie machen das im täglichen Leben? Wir sind wie den Flieger, der da sitzt und zittert. Okay? Statt uns auf den Pilot zu verlassen. Der Herr ist der Sieger. Das würden wir nicht einfach sagen, einfach schönreden, es wird schon. Er ist der Sieger. Es ist Tatsache. Er hat versprochen, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Er hat alles in der Hand. Er ist der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Vertraut auf ihn. Er ist deine Hoffnung. Und er gibt dir den Frieden. Wir wollen beten.